NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Ziviler Protest. Junge Aktivisten im Kongo kämpfen für Veränderung. Jugendliche in der Demokratischen Republik Kongo haben den Kampf gegen die desolaten Verhältnisse in ihrem Land aufgenommen. Unter erheblichen persönlichen Risiken gehen sie für eine bessere Versorgung, für mehr Bildung und mehr politische Freiheit auf die Straße. Auslöser für die Demonstrationen, die seit Monaten im Land stattfinden, war die Absicht von Präsident Kabila, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren, was gegen die Verfassung des Landes verstoßen würde. Auch in dieser Woche hat es wieder Proteste gegeben und auch in dieser Woche sind zahlreiche, meist junge Demonstranten dabei festgenommen worden. Die Aktivisten im Kongo blicken aufmerksam auf Organisationen im Senegal und in Burkina Faso, die ähnliche Ziele verfolgen. Eine Verbindung, aus der alle Beteiligten Mut und Hoffnung schöpfen, wie Bettina Rühl im Kongo erfahren hat.
Malaika, nakupenda Malaika.
Wir haben dieses Lied verändert, Malaika. Es war zu einer gewissen Zeit sehr berühmt. Wir singen stattdessen. Das bedeutet ganz einfach, Kongo oder Lucha, ich liebe dich. Ich kann dir nichts bieten, aber ich werde alles für dich tun. Ganz so, als würde jemand ein Liebeslied für eine Frau singen, die er heiraten möchte, die er umwirbt. Das Lied ist ursprünglich dafür geschrieben und wir haben es umgedichtet und singen es für den Kongo.
Der kongolesische Jurist Luc Nkulula sitzt am Ufer des Kivu-Sees im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Er ist schlank, seine Augen sind wach, manchmal spöttisch. Tropischer Regen hat eingesetzt, trommelt auf die Büsche und Blumen, die üppig wachsen im Kongo. Die Erde ist fruchtbar, es regnet oft und mit dem Blick auf das Bergpanorama rund um den Kivu-See könnte man den Ort für paradiesisch halten. Trotzdem ist Nkululas Liebeserklärung an den Kongo völlig irrational.
Normalerweise wäre es logisch, dass man diesem Land gegenüber bestenfalls gleichgültig ist. Ich habe noch nie ein Stipendium bekommen, um in die Schule gehen oder studieren zu können. Der kongolesische Staat hat mir noch nie irgendetwas bezahlt. Er hat mir nie einen Gefallen getan. Es ist kaum zu verstehen, dass sich junge Menschen für dieses Land einsetzen, obwohl ihre Regierung fast nichts für sie getan hat. Warum das so ist, ist die große Frage. Vielleicht wollen wir nicht, dass die Kinder, die nach uns kommen, dasselbe durchmachen müssen wie wir. Das war so schmerzhaft, dass wir das keinem anderen wünschen.
Proteste gegen die Verhältnisse im Kongo greifen seit Monaten um sich. Die Opposition und zivilgesellschaftliche Gruppen gehen auf die Barrikaden, in der Hauptstadt Kinshasa, in Goma und anderswo. Bei friedlichen Protesten ist auch Nkulula dabei. Er gehört zu der Bewegung Lucha, Lutte pour le Changement, auf Deutsch Kampf für die Veränderung. Grund für die Demonstrationen der letzten Monate: die Pläne von Präsident Joseph Kabila, verfassungswidrig für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Sein letztes Mandat lief im Dezember 2016 aus. Spätestens Ende November hätte gewählt werden müssen. Schon frühzeitig war klar, dass die Regierung die Wahlen verschieben würde. Seitdem eskaliert die Gewalt.
The 703rd meeting of the Security Council is called to order.
Die Lage beunruhigt die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union. Ende März berieten der UN-Sicherheitsrat und der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union über die Lage im Kongo.
The provisional agenda for this meeting is the situation concerning the Democratic Republic of Congo. The agenda is adopted.
David Grassley ist der stellvertretende UN-Gesandte für den Kongo.
Well, the solution is straightforward. Implement the agreement that was reached on December 31.
Die einfachste Lösung für die Probleme wäre, das Abkommen vom 31. Dezember umzusetzen.
Dieses Abkommen hatten die katholischen Bischöfe vermittelt, nach wochenlangen Protesten. Demnach darf Kabila bis Ende 2017 Präsident bleiben, soll allerdings einer Übergangsregierung vorstehen, in der die Opposition den Premierminister stellt. Der soll die Neuwahlen organisieren, bei denen Kabila nicht wieder antreten darf. Aber Ende März zogen sich die Bischöfe aus den Verhandlungen zurück, erklärten ihre Vermittlungsversuche für gescheitert. Zumal die Regierung schon Wochen vorher erklärt hatte, sie habe nicht genug Geld, um Ende 2017 wählen zu lassen.
Was ist, wenn das Abkommen gar nicht oder erst sehr viel später umgesetzt wird? Bei ähnlichen Verzögerungen solcher Abkommen hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Gewalt an lokalen Krisenherden zunimmt. Das erwarten wir auch hier.
Die Proteste gegen Präsident Kabila erfassen immer mehr Teile des riesigen Landes. So spitzt sich die Lage beispielsweise in der Provinz Zentral-Kasai zu. Nach Angaben humanitärer Organisationen wurden in den vergangenen Monaten an die 500 Menschen getötet, über 200.000 vertrieben. Ende März gerieten 39 Polizisten in einen Hinterhalt und wurden getötet. Ebenfalls in Zentral-Kasai wurden Mitte März zwei UN-Mitarbeiter entführt, ihre Leichen zwei Wochen später gefunden. Die Konflikte in Zentral-Kasai und anderen Provinzen haben lokale Ursachen, verschärfen sich aber durch den Unmut über die allgemeine politische Lage. Timo Müller von Human Rights Watch.
Die kongolesische Regierung beruft sich auf diese Konflikte in verschiedenen Teilen des Landes und einige munkeln schon, dass die Regierung das als Rechtfertigung benutzen könnte, um die Wahlen nochmal zu verschieben und eben nicht Ende des Jahres 2017 stattfinden zu lassen.
Bei Demonstrationen schlagen die Sicherheitskräfte gnadenlos zurück, wie hier im September 2016 in der Hauptstadt Kinshasa. Im Osten des Kongo verüben Milizen regelmäßig Massaker an der Bevölkerung. Die Armee und die UN-Mission im Kongo können oder wollen die Toten offenbar nicht verhindern.
Die Sicherheitskräfte im Kongo sind leider nicht immer gut ausgebildet und es gibt häufig Elemente unter ihnen, die Verbrechen begehen. Wir arbeiten in begrenztem Maße mit der Führungsebene zusammen, um die Soldaten und Polizisten, die schwere Fehler begehen, zu disziplinieren. Auch mit der Militärgerichtsbarkeit, um diejenigen zu bestrafen, die schwere Verbrechen begehen. Leider gibt es trotzdem regelmäßig Übergriffe. Es wäre wünschenswert, dass in naher Zukunft die Disziplin von Polizei und Militär strenger wäre, sodass sich diese Dinge nicht mehr wiederholen.
Daniel Ruiz leitet die UN-Mission in Goma. Die Blauhelm-Mission im Kongo war mit fast 20.000 Militärs bisher die weltweit größte. Jetzt wird sie auf Beschluss des UN-Sicherheitsrats auf gut 16.000 Mann reduziert. Sie ist immer wieder hilflos angesichts der Massaker und Menschenrechtsverletzungen. Laut den Vereinten Nationen ist die Zahl der Vergehen 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 30% gestiegen. Zwei Drittel dieser Verbrechen werden demnach von staatlichen Sicherheitsorganen begangen, nur ein Drittel von Rebellen und Milizen. Trotz aller diplomatischen Zurückhaltung äußert Daniel Ruiz einen ungeheuerlichen Verdacht.
Bedauerlicherweise haben gewalttätige Vorfälle in der letzten Zeit zugenommen. Ich frage mich, ob es nicht einen Zusammenhang mit den geplanten Wahlen gibt, vor allem mit der Registrierung der Wähler, die derzeit läuft. Ich frage mich, ob es bewaffnete Gruppen oder Politiker gibt, die jetzt das Wahlergebnis zu beeinflussen versuchen, indem sie die Registrierung der Wähler manipulieren.
Ob bewusst eingesetzt oder nicht, die Gewalt hat auf jeden Fall Einfluss darauf, wer in das Wählerregister aufgenommen wird. Denn anders als in Deutschland können die kongolesischen Bürger von ihrem Wahlrecht nicht automatisch Gebrauch machen, sobald sie volljährig sind. Sie müssen sich dafür erst als Wähler registrieren lassen. Wer auf der Flucht ist, kann das meist nicht. Seine oder ihre Stimme geht verloren. Wenn in einer Provinz Hunderttausende vertrieben werden, kann das den Wahlausgang beeinflussen. Denn vielerorts entscheiden sich Wähler für den Kandidaten ihrer Ethnie. Wenn eine Ethnie von einer anderen vertrieben wird, ist deshalb im Vorfeld klar, welcher Kandidat die Wahlen gewinnt. Insofern leuchtet Daniel Ruiz' Überlegung durchaus ein. Aber
wir haben keine Beweise dafür, dass die Registrierung bewusst manipuliert wird.
Aber auf andere Weise profitieren die Täter ganz zweifelsohne vom Einsatz der Gewalt.
Bestimmte Mitglieder bewaffneter Gruppen stehen kriminellen Netzwerken nahe und bereichern sich persönlich an den Mineralien und anderen Ressourcen des Landes. Das gilt für fast alle bewaffneten Gruppen. Einige davon haben bisweilen auch eine politische Agenda. Andere haben alle politischen Ziele verloren und wollen sich ausschließlich bereichern. durch Schmuggel unterschiedlichster Ressourcen oder durch Zwangsabgaben, die sie von der Bevölkerung erpressen. Ich würde der Bevölkerung raten, sich nicht auf die bewaffneten Gruppen einzulassen, weil es denen nur darum geht, vom Elend der Menschen zu profitieren.
Ich würde mir wünschen, dass die Kriege hier irgendwann aufhören, dass die Verwaltungsangestellten eines Tages damit aufhören, die Bevölkerung zu schikanieren und ständig Geld für die eigene Tasche zu verlangen. Dass die Beamten und Funktionäre darauf nicht mehr angewiesen wären, weil sie würdig bezahlt würden und mit ihrem Gehalt über die Runden kämen.
Lügen Kulula und die übrigen Aktivisten der Bewegung Lucha wollen die Ausbeutung der Bevölkerung nicht länger hinnehmen, kämpfen für ihre Visionen, ausschließlich mit friedlichen Mitteln. Schließlich habe der bewaffnete Kampf das Elend der Bevölkerung nur vergrößert, sagen sie.
Ich würde wirklich gerne erleben, dass unsere Justiz eines Tages denjenigen, die ihrer Rechtsprechung unterworfen sind, tatsächlich Gerechtigkeit widerfahren lässt. Eines Tages möchte ich sehen, dass die Kongolesen mit Würde behandelt werden. Stattdessen haben wir kein Wasser und keinen Strom, obwohl wir für die Anschlüsse bezahlen. Wer tatsächlich Wasser und Strom haben will, muss zusätzlich die Agenten der staatlichen Wasser- und Elektrizitätswerke schmieren. Das ist unwürdig, aberwitzig und ermüdend.
Die Kampagne für sauberes Wasser in Goma war 2012 eine der ersten Aktionen von Lucha. Zunächst eine eher informelle Bewegung junger Akademiker. Am Kivu-See wird bis heute deutlich, warum das Thema die jungen Aktivisten immer noch auf die Barrikaden treibt. Salam Bianga Gaston hat schon 4 Kanister voller Wasser an seinem Fahrrad hängen. Gerade wuchtet er 2 weitere hoch. Die beiden hängt er über die Mittelstange seines Fahrrades. Das macht noch einmal 40 Kilo. Mit seinem voll beladenen Fahrrad wird sich Gaston jetzt auf den Weg machen, um das Wasser in der Stadt Goma im Osten des Kongo zu verkaufen.
Das ist harte Arbeit. Den ganzen Tag das schwere Fahrrad zu schieben, das verbraucht jede Menge Energie. Man muss viel essen und wissen, wie man das Fahrrad am besten schiebt.
Goma hat mehr als 1 Million Einwohner. Eine Metropole in der rohstoffreichen Provinz Nord-Kivu, im insgesamt sehr rohstoffreichen Kongo. Trotzdem hat selbst hier nur die ganz reiche Oberschicht fließendes Wasser. Alle anderen müssen Wasser für viel Geld aus Tankwagen kaufen, von Wasserhändlern wie Gaston beziehen, oder sie müssen es selbst in Kanistern nach Hause schleppen, die sie am Kivu-See gefüllt haben. An dessen Nordufer erstreckt sich die Metropole Goma. Landeinwärts haben noch viel weniger Menschen Zugang zu halbwegs sauberem Trinkwasser. Salam Bianga Gaston kann diesem Missstand allerdings durchaus etwas abgewinnen.
Ich verdiene dadurch meinen Lebensunterhalt. Bis Gott mir eine andere Arbeit vorschlagen kann, nutze ich dafür mein Fahrrad.
Gaston steht jeden Tag um 5:30 auf. Wenn er spätestens um 6 am See ist, herrscht dort schon Hochbetrieb. Am Ufer, das von schwarzem Lavageröll des nahen und immer noch aktiven Vulkans Nyiragongo bedeckt ist, laufen Frauen und Männer mit gelben Wasserkanistern geschäftig herum. Von denen, die sich am Ufer herunterbeugen und ihre Behälter mit Wasser füllen, sieht man nur eine lange Reihe von Hinterteilen. Wer fertig ist, wuchtet die 20 Kilo schweren Kanister das steile Ufer hoch zur Straße. Einige Frauen haben auch noch ihre Säuglinge dabei und auf den Rücken gebunden.
Ich verkaufe jeden Kanister für 200 Francs. Pro Tour kann ich 1000 kongolesische Francs verdienen.
Also etwa 70 Euro Cent. Weil er am Tag mehrere Touren fährt, kriegt er mit Fleiß und Glück zwischen 3 und 5 Euro zusammen. Damit gehört er fast schon zu den Gutverdienern im Kongo. Landesweit leben fast 80% der Menschen in extremer Armut, verdienen weniger als 1 Euro am Tag. Seit 5 Jahren gehen die Aktivisten der Bewegung Lucha gegen diese weit verbreitete Armut, den Mangel an sauberem Wasser und andere Missstände auf die Straße. Sie fordern unter anderem das Recht auf sauberes Wasser. Auf die Frage, ob er schon mal von Lucha gehört habe, reagiert der Wasserverkäufer Gaston einsilbig, fast nervös.
Ich muss jetzt los, Wasser verkaufen. Ich habe hier schon viel zu viel Zeit verloren.
Es wirkt, als habe er durchaus schon von Lucha gehört, wolle aber keinesfalls mit der Bewegung in Zusammenhang gebracht werden.
Ich bin schon 5-mal verhaftet worden. Das letzte Mal war ich 6 Monate im Gefängnis. Das war die längste Zeit. Davor waren es jeweils 3 oder 4 Tage. Aber das war ein bisschen lang.
Auch Serge Kambale ist Mitglied von Lucha. Sein Blick ist ruhig, seine Worte wirken durchdacht. Dieses vorerst letzte Mal wurde Kambale im Februar 2016 mit 5 weiteren Lucha-Mitgliedern festgenommen, weil sie sich an den Vorbereitungen für einen Generalstreik beteiligt hatten. Aufgerufen hatten die politische Opposition und weitere zivilgesellschaftliche Gruppen.
Was ich meinen Freunden immer sage, wenn du ins Gefängnis kommst, ist es gut zu wissen, wofür du dort bist. Es ist gut, für eine Sache verhaftet zu werden, die dir nicht die Schamesröte ins Gesicht treibt. Denn alles, was dir in dieser Situation auch noch Schuldgefühle verursacht, verstärkt die psychische Belastung, die jeder im Gefängnis sowieso aushalten muss.
Luc Nkulula weiß schon gar nicht mehr, wie oft er verhaftet wurde. Vermutlich ähnlich oft wie seine Freunde von Lucha. 5-mal, 6-mal, 7-mal. Mal für ein paar Tage, mal für etliche Monate.
Avoir peur d'être arrêté, ça veut dire que j'accepte ma situation, alors que je suis loin de l'accepter.
Wenn ich Angst davor hätte, noch einmal verhaftet zu werden, würde das bedeuten, dass ich meine Situation akzeptiere. Aber davon bin ich weit entfernt.
Ich bin schon 4-mal verhaftet worden. Das vorletzte Mal war das längste, das waren 6 Monate. Im Dezember bin ich nochmal verhaftet worden und saß eine Woche lang im Zentralgefängnis von Goma.
Rebecca Kavugo ist für das Gespräch aus einem Lesesaal einer protestantischen Universität in Goma gekommen. Die 23-Jährige bereitet sich auf eine Prüfung vor. Sie studiert Psychologie. Sie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Lucha. Im gegenwärtigen Klima kann ein solches Bekenntnis gleich die Sicherheitskräfte alarmieren. Rebecca lässt sich davon nicht beirren.
Seit ich das 2. oder 3. Mal im Gefängnis war, fühle ich mich noch stärker als vorher. Bin ich noch entschlossener geworden. Mein Blick auf unseren Kampf hat sich nochmals verändert, seit ich im Gefängnis saß, getrennt von meiner Familie, meinen Freunden. Das hat mir nochmal deutlich gemacht, dass es im Kongo keine Meinungsfreiheit gibt.
Ihre längste Haftzeit verbrachte Kavugu zeitgleich mit Serge Kambale. Die beiden waren im Februar zusammen mit 4 weiteren Lucha-Aktivisten in Goma verhaftet worden.
Wir waren gerade dabei, eine Demonstration vorzubereiten. Das war am 16. Februar. Wir hatten die Afrikameisterschaft in Ruanda gewonnen und die Trophäe sollte nach Goma kommen. Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um unsere Botschaft zu verbreiten. 2016 haben wir den Titel gewonnen. 2016 werden wir auch die Demokratie gewinnen. Denn 2016 sollte ja das Jahr sein, in dem wir im Kongo einen neuen Präsidenten wählen.
Nachts um 4 kam die Geheimpolizei. Rebecca Kavugo, Serge Kambale und die anderen malten gerade die Spruchbänder für die Demonstration. Wenige Tage nach ihrer Festnahme verurteilte ein Gericht die 6 Aktivisten zu 2 Jahren Haft. Das Urteil? Sie hätten versucht, zu öffentlichem Ungehorsam aufzuhetzen. Nach einem halben Jahr begnadigte Präsident Kabila die jungen Aktivisten. Die aber weigerten sich, das Gefängnis zu verlassen. Die Begnadigung zeige einmal mehr, wie willkürlich in Kongo mit der Gerechtigkeit verfahren werde. Sie wurden schließlich nach einem halben Jahr mit Polizeigewalt aus dem Gefängnis entfernt. Serge Kambale zeigt während des Gesprächs schmale Narben an seinen Armen. Spuren der Seile, sagt er, mit denen der kongolesische Geheimdienst ihn nach seiner Festnahme fesselte. Er ist selbst dabei unaufgeregt. Dabei hat ihn die lange Haftzeit womöglich seine berufliche Zukunft gekostet.
Ich habe Medizin studiert und bin fast fertig. Mir fehlen nur noch ein paar Monate. Ich bin ja im Februar 2016 verhaftet worden. Nach meiner Freilassung hat mich die Uni wegen meiner Aktivitäten für Lucha nicht mehr akzeptiert.
Dabei ist es nicht so, als bräuchte der Kongo keine Ärzte. Ganz im Gegenteil. Im Gesundheitssektor mangelt es an allem, nicht zuletzt an Medizinern. Wie desaströs die Verhältnisse sind, stellte Serge Kambale fest, als er bis zu seiner Festnahme in einem Krankenhaus in Goma ein 12-monatiges Praktikum machte, Immerhin also in der Metropole der Provinz. Auf dem Land sind die Verhältnisse immer noch um einiges schlimmer.
Als Arzt merkt man schnell, welche grundsätzlichen Probleme unser Land hat. Im Studium hatte ich beispielsweise gelernt, dass diese und jene Krankheit diese und jene Symptome zeigt. Aber wenn dann ein Patient, der daran erkrankt ist, vor Ihnen steht, sind Sie womöglich nicht in der Lage, ihm zu helfen, weil es im Krankenhaus keine Medikamente mehr gibt. Und wenn Sie das nötige Medikament in einer Apotheke dann doch auftreiben, ist es für den Patienten unbezahlbar. Aber für diese Probleme im Gesundheitswesen interessiert sich unsere Regierung einfach nicht.
Serge Kambale wäre vermutlich kein schlechter Arzt. Im ersten Jahr studierte er sogar mit einem Stipendium von Präsident Joseph Kabila, weil er zu den besten Abiturienten seines Jahrgangs gehört hatte. Und selbst im Gefängnis machte er weiter, weil er nicht am Praxis verlieren und weiter lernen wollte. Dass er Insassen und Wärter gleichermaßen behandelte, brachte ihm Respekt ein, auch von den Wärtern, die ihn deshalb etwas weniger malträtierten. Der 29-Jährige sitzt jetzt in einem kirchlichen Konferenzzentrum am Rande des Kivusees. Er nutzt die Mittagspause eines Seminars zur Zivilgesellschaft für das Treffen. Das ist sicherer als bei ihm zu Hause, wo der Besuch einer weißen Fremden Aufsehen erregt, vielleicht die Geheimpolizei auf den Plan ruft.
Wir fordern Dinge, deren Fehlen andere Menschen inzwischen normal finden. Das zeigte sich beispielsweise bei unserer Kampagne Goma will Wasser. Unsere Stadt liegt immerhin am Ufer eines Sees. Da kann es doch wohl nicht sein, dass die Leute zu Hause kein Wasser haben. Der Gouverneur der Provinz hat auf unsere Kampagne reagiert und geschrieben: Ich sehe, dass Leute unseren Frieden stören, indem sie im Internet und auf T-Shirts schreiben, Goma will Wasser. Aber verbieten wir es jemandem, Wasser aus dem See zu schöpfen? Sogar aus der Bevölkerung haben wir solche Reaktionen gekriegt. Was wollt ihr denn? Uns verbietet doch keiner, an den See zu gehen. Aber wir sagen, das ist nicht normal. Die Regierung muss dafür sorgen, dass jeder zu Hause einen Wasseranschluss hat. Das Beispiel zeigt, dass wir mit unseren Forderungen nicht unbedingt verstanden werden.
Außer einem Wasseranschluss für jeden Haushalt fordert Lucha seit 2012 auch befahrbare Straßen, die von der Verfassung garantierte unentgeltliche Grundschulbildung und andere soziale Rechte. Auch Arbeit und Perspektiven für die Bevölkerung. Selbst gut ausgebildete junge Menschen finden keine richtigen Stellen. Die meisten wursteln sich irgendwie mit Kreativität und wenig Geld durch, so wie der Wasserhändler Gaston. Seit dem vergangenen Jahr steht der Widerstand gegen Präsident Kabilas verfassungswidrig verlängerte Amtszeit im Vordergrund. Lucha fühlt sich mit ihren Forderungen als Teil einer Bewegung, gemeinsam mit der ebenfalls kongolesischen Gruppe Filimbi und Aktivisten in anderen afrikanischen Ländern. Der Widerstand gegen die Willkür der Herrschenden wächst.
No!
Dazu gehört vor allem die Bewegung Yanamar, es reicht, im Senegal. Wie auch Lucha nutzen die senegalesischen Aktivisten das Internet, um ihre Botschaften zu verbreiten. Ein Musikvideo auf YouTube ist für sie politisches Manifest. Die Bilder zeigen, wie junge Leute mit Pudelmützen und Rasterlocken in der Hauptstadt Dakar von Haus zu Haus gehen, an die Türen klopfen, die Bevölkerung zum Mitmachen auffordern. Im Video schließen sich immer mehr an, darunter Hip-Hopper und mütterlich wirkende Frauen, die von der Kochstelle aufstehen und erst noch ein Tuch um die rundlichen Hüften schlingen, ehe sie sich in den größer werdenden Strom der Demonstranten einreihen. Schließlich postieren sich alle vor der Kamera und rufen: Il faut pas forcer, man darf es nicht erzwingen. Sie meinen Abdoulaye Wade, damals der greise Präsident des Senegal, der 2012 für eine weitere Amtszeit kandidieren wollte, obwohl er laut Verfassung nicht wieder antreten durfte.
Abdoulaye, man darf es nicht erzwingen. Im Namen des Himmels, man darf es nicht erzwingen. Als Ehrenmann darf man es nicht erzwingen. Du hast hier mehr zerstört, als es einem Affen im Wald möglich wäre. Gib zu, dass du am Ende bist. Abdoulaye, unser Schicksal liegt nicht in deinen Händen. Du bist ein Niemand. Du und die Deinen, ihr seid uns egal.
Du sagst, dass dich unsere letzte Schlacht überrascht hat. Wir werden uns von Menschen wie dir nicht mehr einschüchtern lassen. Wir werden bis zum Ende kämpfen, bis zum letzten Atemzug.
Die Bewegung Yanamar entstand ein Jahr früher als Lucha im Kongo. Im Senegal schlossen sich schon im Januar 2011 Rapper und Journalisten zusammen. Der Rapper Tiat gehörte schon damals dazu.
Yanamar ist ein Mouvement spontané.
Yanamar ist eine spontane Bewegung, geboren aus einer Diskussion unter Freunden. Wir waren damals lange Zeit ohne Strom und wollten etwas dagegen tun. Für uns Junge wäre es eine Schande gewesen, nichts zu unternehmen.
Ähnlich also wie Lucha kämpfte die Bewegung zunächst für soziale Ziele. Ähnlich wie im Kongo kam dann der Kampf gegen eine verfassungswidrige dritte Amtszeit des Präsidenten dazu. Yanamar demonstrierte und rief die Bürger außerdem dazu auf, sich für die Wahl registrieren zu lassen, ihre Bürgerrechte wahrzunehmen. Tatsächlich wurden 600.000 neue Wähler registriert und Abdoulaye Wade wurde an den Urnen überraschend geschlagen. Aus dem westafrikanischen Burkina Faso kommen ähnliche Töne.
C'est un peuple qui craque en une nuit blanche, une danse de tract que personne ne flanche. Un peuple qui craque en une nuit franche, une danse d'attaque.
Jetzt müssen wir handeln, habe ich meine Landsleute wachgerüttelt. In meinem Song heißt es, das ganze Land ist in Aufruhr, die Schulen sind geschlossen, die Plakate werden ausgerollt. Was ich in meinem Song geschrieben habe, ist Wirklichkeit geworden. So hat alles begonnen.
Wir gehen zum Kampf über, heißt dieser Titel von Smokey. Der Hip-Hopper ist Mitbegründer der Demokratiebewegung Le Balai Citoyen, der Besen der Bürger. Im westafrikanischen Burkina Faso.
27 ans de régime, un pays qui est gouverné par un seul individu et son clan.
27 Jahre hatten wir denselben Präsidenten mit demselben korrupten Clan an der Macht. Sie verprassten das Geld und stürzten Burkina Faso ins Elend. Das Maß war voll, wir wollten das sofortige Ende dieser Regierung.
Dieses Ziel haben die Aktivisten 2014 erreicht. Und als sich ein Gefolgsmann des abgewählten Blaise Compaoré ein Jahr später durch einen Militärputsch an die Macht brachte, machte Balai Citoyen wieder mobil. Wieder mit Erfolg. Übergangspräsident Michel Kafando kehrte bis zur nächsten regulären Wahl an die Spitze des Staates zurück. Der kongolesische Aktivist Serge Kambale verfolgt die Aktionen von Balai Citoyen in Burkina Faso immer sehr aufmerksam.
Das sind Freunde von uns. Es gab auch schon Treffen mit Balai Citoyen, Yanamar und Filimbi. Unser Mitglied Fred Bauma wurde dabei verhaftet. Diese Bewegungen sind unsere Vorbilder. Sie haben uns geholfen, stärker zu werden. Zu verstehen, dass es eine neue Bewegung gibt, ein panafrikanisches revolutionäres Moment. Ähnliches gab es schon mal mit Kwame Nkrumah, Lumumba, Mandela und Nyerere. Jetzt entsteht eine neue Generation an Revolutionären.
Kambale erinnert an die Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeit, an die charismatischen ersten Staatsgründer. Es gäbe aber deutliche Unterschiede zwischen dieser ersten Generation und den heutigen Aktivisten. Die neue Bewegung sei unbedingt gewaltfrei. Sie strebe keine politischen Posten, keine Beteiligung an der Regierung an. Stattdessen fordern Lucha und die anderen Aktivisten ihre Rechte ein, wollen die Regierenden kontrollieren und im Gegenzug ihre Pflichten als Bürger erfüllen.
Wir haben bemerkt, dass gerade ein afrikanischer Geist entsteht. Alle jungen Leute in Afrika sind die immer gleiche Situation müde, sind ihre Regierungen satt, die sich nie ändern. Sie sind es leid, keine Jobs zu kriegen und vom Staat keine Ausbildung, keine Unterstützung zu bekommen. Während die Funktionäre des Staates die Reichtümer ihrer Länder stehlen und in ihre eigenen Taschen stecken, was der Bevölkerung zusteht. Deshalb entstehen gerade Bürgerbewegungen im Senegal, in Burkina Faso, im Kongo, auch in Kongo-Brazzaville, sogar im anglophonen Afrika, in Simbabwe, Namibia, Tansania und Kenia.
Zimbabwe, Namibia, Tansania, Kenia,
Allen gemeinsam ist, dass sie die digitale Kommunikation und soziale Netzwerke nutzen, um zu mobilisieren und um sich über ihre Ziele zu verständigen. Vor allem aber teilen sie eine Grundhaltung, die sich erfrischend absetzt von der Resignation, die in vielen afrikanischen Ländern weit verbreitet ist.
Wir haben aber beschlossen, die Dinge anders zu sehen. Wir wollen nicht vergessen, dass dieses Land uns allen gehört. Wir haben außerdem entschieden, dass wir für unser Schicksal selbst verantwortlich sind. Wir können nicht jeden Tag jammern und klagen, dass die und die Leute uns dieses oder jenes zufügen. Schließlich können wir selbst an unserer Situation etwas ändern. Wir sind für bestimmte Dinge verantwortlich, für unser persönliches Schicksal. Aber auch darüber hinaus können wir die Zukunft ein bisschen beeinflussen.
In der Reihe des Forum hörten Sie Ziviler Protest. Junge Aktivisten im Kongo kämpfen für Veränderung. Eine Sendung von Bettina Rühl. Produktion Lothar Thielen und Sabine Korbmann. Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.